Es ist ja so eine interessante Sache, wenn man so drüber nachdenkt. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Was ist das Gute? Der eine sagt, möglichst gesund sein. Der andere sagt, möglichst viel Glück, was immer das bedeutet. Aber ich habe ganz wenig mitgekriegt, dass man sich wünscht, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben kommt. Aber da komme ich vielleicht später zu. Wir wollen ja heute ein bisschen drüber nachdenken, über die Jahreslosung. Gott spricht. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Siehe, ich mache alles neu. Jetzt ist natürlich schwierig, wenn ich darüber reden soll, was er damit gemeint hat, was alles neu sein soll. Ich denke mir, natürlich, er könnte unsere Regierung mal erneuern. Am besten von Nordkorea anfangen, über China, langsam über Russland. Bei uns kann er noch einen kleinen Bogen machen, das geht noch so ungefähr jedenfalls, je nachdem, welche Partei ich gewählt habe. Und endet dann vielleicht in den USA oder in Argentinien bei der Motorsäge. Alles neu, meint er das? Meint er das im Privaten, dass ich vielleicht nach einer Scheidung wieder einen neuen Partner finden kann? Dass er mich aus der Krankheit herausholt, meine Privatinsolvenz vielleicht verändert? Heißt alles neu, dass er eine Reformation durch unsere Kirchen durchwandern lässt? Oder ich bräuchte auch ein paar neue Autoreifen? Alles neu, steht ja alles, nicht? Reformation in unserer Gesellschaft, wie der Aufbau der zerstörten Städte und Dörfer von der Ukraine bis Gazastreifen, Südsudan, Zentralafrika oder da, wo die Naturkatastrophen im letzten Jahr zugeschlagen haben. Was meint er damit, alles neu? Ich habe gedacht, warum kann ich nicht über die Jahreslosung vom letzten Jahr predigen? Die war wesentlich einfacher. Da stand von Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Das war relativ einfach, nicht? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles gesagt, also denk drüber nach. Die meisten von uns haben das nach dem 1. Januar schon fast wieder vergessen, aber so ab und zu prüfe ich mich doch schon noch, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Aber ich will mit euch über die Jahreslosung nicht vom letzten Jahr reden, sondern von heute und jetzt. Als erstes denke ich, ist diese Jahreslosung ein Hoffnungszuspruch der Menschen in der Trübsal. Der Text ist ja aus der Offenbarung genommen. Die Offenbarung fängt ja im ersten Kapitel an. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knecht zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Der bezeugte das Wort Gottes und das Zeugnis von Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und der da hört die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und dann endet das am Ende mit dem 21. und 22. Kapitel, nachdem ganz viel Chaos beschrieben worden ist, wo die Menschheit permanent, wenn sie fromm ist, darüber nachdenkt, was die ganze Symbolik bedeutet. So am Anfang die Geschichten noch für die Sendschreiben an die Gemeinden, das versteht man noch relativ gut, aber dann wird es kompliziert. Aber dann geht es weiter mit dem 21. Kapitel, die zwei letzten Kapitel der Bibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Da wird der Bogen gespannt von der Anfang der Offenbarung bis zum Ende. Aber was bedeutet das denn wirklich? Ich habe mir das jetzt angetan und habe nochmal Makkabäer 1 und 2 gelesen. Wer hat das mal gelesen von euch? Apokryphen. Also wenn die irgendwann mal schlecht werden will, dann liest die. Das ist die Blaupause für den Holocaust. Wenn du das wirklich liest, dann wird dir kotzübel. Und ich habe gedacht, tue ich mir das in der Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr noch an und lese die Kapitel wirklich zu Ende. Wenn es dann darum geht, dass sie überfallen worden sind, die Frauen, die gerade ein Kind geboren haben und haben das zur Beschneidung gebracht, die wurden rausgeholt, das Kind wurde um den Hals der Mutter gehängt und dann wurden beide abgemurkst, nacheinander. Wenn du das dann liest, diese Geschichten, dann wird dir einfach übel und du denkst, naja, ich denke ans Dritte Reich und was alles Schlimmes geschehen ist. Und diese Zeit, von der hier geredet wird, das glaube ich, das ist meine Auslegung der Schrift, das ist geschehen während der Zeit, wo Nero in Position war. Es gibt manche, die sagen, das ist ein paar Jahre später gewesen, aber viele Sachen, die man auslegen will, gehen in diese Richtung, dass es zur Zeit von Nero war, die größte Verfolgung, die es je im christlichen und jüdischen Bereich je gegeben hat. Manche sprechen, dass das schon die große Trübsal ist. Das will ich anheimgestellt sein, das ist eine Erkenntnisfrage. Wenn du studierst, kannst du zu dem Ergebnis kommen. Und das sind Leute, die alles verloren haben, Haus, Hof, die versklavt worden sind, die Frauen sind missbraucht worden, Menschen sind umgebracht worden zu Hunderten. Nero hat Menschen aufgehangen, mit Pech umgossen und hat die in seiner Gartenparty angezündet als lebendige Fackeln. Das war die Zeit, in diese Offenbarung hineingeschrieben worden ist. Und das Erste, was hier gesagt wird, ist, dass eine Hoffnung für hoffnungslose Menschen ist. Siehe, ich mache alles neu. Das spricht Gott. Das ist nicht das Ende, wenn Sie euren Leib, euer Haus und alles, was ihr habt, nehmt, wenn alles Schlimme passiert. Ich habe das letzte Wort. Das wurde als Sendschreiben an die Gemeinden damals geschrieben. Und das ist das Einzige, was ich von diesem Text wirklich zu 100% weiter sagen kann, weil ich sehe das in der Geschichte. Das brauche ich nicht auslegen. Das muss ich nur in der Geschichte nachverfolgen. Hier kommt eine Hoffnung, ein Hoffnungsspruch an Menschen, die nichts mehr hatten, weil alles genommen war. Da sagt Gott, gib Acht, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Ich bin immer noch in Kontrolle. Das sagt Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Art der Auslegung, dachte ich, die muss ich an den Anfang stellen zu der Jahreslosung, damit wir das wirklich einsortieren können in dem Gesamtzusammenhang. Aber die Schrift ist ja nicht nur für die Mutmachsache der damaligen Zeit geschrieben, sondern auch für heute und jetzt. Deswegen gibt es den zweiten Teil, den ich hier habe, einen Hoffnungszuspruch für mich. Hier sind einige, die sind noch ein bisschen älter, wie ich das bin. Und wenn die Biologie richtig zuschlägt, dann weißt du, wirst du die Ewigkeit nach aller Wahrscheinlichkeitsrechnung vor mir sehen. Und in der Regel, alt werden ist nichts für Weicheier. Nicht nur, dass du nicht mehr runterkommst beim Schuhbinden und überlegst, wenn du unten bist, was du noch zu erledigen hast, wenn du schon einmal unten bist, sondern wenn alles quietscht, wenn du langsam rundlicher wirst, wenn die Beweglichkeit, der Gleichgewichtssinn nachlässt, wenn vielleicht ein Ehepartner schon in die Ewigkeit gegangen ist und du abends vor langweiligen Silvestersachen vor der Klötze sitzt und sagst, das kann ich mir jetzt eigentlich auch geben, dann kommen ganz bestimmte komischen Gedanken hoch. Wenn du beim Arzt warst und der Arzt sagt, Ihre Diagnose ist nicht so erfolgreich gewesen, wir müssen da nochmal genauer hingucken, dann kommen auf einmal ganz schlimme Gedanken. Du kannst weitergehen, wenn du Sorgen hast um deine Kinder, um deine Enkelkinder, was alles passieren könnte, wenn du an alle möglichen Schwierigkeiten denkst. Dann kann man schon manchmal sehr mutlos werden, wo man sagt, okay, hat das Ganze überhaupt noch Sinn? In so einem Fall spricht Gott ziemlich eindeutig. Ich sage dir, siehe, ich mache alles neu. Das heißt, irgendwann, ich sage mal, spätestens in 50 Jahren wird hier kaum einer mehr in der Kirche sitzen. Vielleicht steht das Gebäude noch, wenn die Korrosion am Beton das noch so zulässt, wenn das Dach mal wieder saniert ist. Aber das sind wir alle irgendwo Erde zu Erde, Staub zu Staub, wenn Jesus nicht wiedergekommen ist. Dann steht vielleicht der eine oder andere in der nächsten Zeit vor dem offenen Grab und schaut rein und sagt, das war's. Aber dann kommt dieser Hoffnungszuspruch. Mitten in der Unmöglichkeit, das sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und dann kannst du über die Auferstehung der Toten nachlesen. Da kannst du über das Recycling deines Körpers, der neu gestaltet wird, der neu gemacht wird, der neu entsteht, kannst du nachlesen und dann Hoffnung schaffen über das hinaus, was deine Sorgenwelt gar nicht lösen kann. Deswegen ist diese Jahreslosung ein Spruch für alle die, die momentan ziemlich resigniert sind. Und ich habe festgestellt, wenn ich die Statistik lese, 2/3 aller Jugendlichen in dieser Zeit sind depressiv und meinen, es passiert nichts mehr Richtiges. Keine Hoffnung aufs Morgen. Und hier setzt Gott ein absolutes Zeichen, sagt, du bist kein Kaninchen vor der Schlange. Heb dein Haupt und seh, denn deine Erlösung naht. Das möchte ich allen heute mitgeben als Jahreslosung. Wenn du in der Einsamkeit hängst, wenn eine depressive Stimmung kommt, wenn die Melancholie dich einholt, wenn Dinge passieren, die du nicht ändern kannst, wo du dir noch so viel Mühe gibst, du kommst aus diesem Sumpf gegebenenfalls nicht mehr raus. Wenn du in Schmerzen gehüllt bist, weil dein Körper langsam altert und es überall quietscht, dann sagt Gott, Achtung, hör genau zu, was ich dir am Anfang des Jahres sage, gib Acht, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Neu. Aber ich habe mich natürlich gefragt, was bedeutet dieses alles? Ist ja eine gute Frage. Ich hatte ja gesagt, meine Autoreifen, die könnten eventuell auch mal eine Erneuerung erfahren. Die sind Michelin glatt, ja, versteht ihr? Was heißt dieses alles? Wenn jetzt Wolfgang hier, unser bärtiger Riese hier sitzen würde, der sagt, man muss in den Urschleim zurückgehen. Ich empfehle vielleicht die Weihnachtsbotschaft von Birol. Der hat damit angefangen, wenn du die Vergangenheit nicht kennst, kannst du die Zukunft nicht gestalten. Absolut hörenswert. Stinkt mir, dass er die gehalten hat. Die war so gut, die hätte von mir kommen können. Aber nochmal ein ganz dickes Kompliment. Den Spruch, den müssen wir wieder rauslöschen. Der Dicker war nicht so gut. Steht auch nicht so in meinem Skript. Ich wollte euch wenigstens ermutigen, die nochmal nachzuhören. Das lohnt sich, die im Archiv zu haben. Es lohnt sich, die im Archiv zu haben. Aber was heißt dieses alles neu? Zum Urschleim. Alles neu, die Frage, und wann geschieht es? Ich stelle fest, was am meisten verloren gegangen ist, was erneuert werden muss, ist die Herrlichkeit Gottes. Du gehst zurück zu Adam und Eva, ich sagte ja Urschleim, gehst in die kleinste Gemeinde, die es damals gab, mit 2 eingetragenen Mitgliedern, Adam und Eva. Da war die Herrlichkeit Gottes da, das heißt, diese Gegenwart Gottes war da. Er kam abends und hat mit ihnen den Tag durchgesprochen. Gott war allgegenwärtig. Das war die Herrlichkeit Gottes, die kam. Und das Zweite, nicht nur, dass man mit ihm ständig in Kommunikation gehen konnte, man konnte mit ihm umgehen. Er war alle Zeit gegenwärtig. Sie hatten ihre Identität dadurch bekommen, weil sie waren herausgerufen von allen Tieren. Sie waren die Krönung der Schöpfung. Sie haben durch die Herrlichkeit Gottes ihre Identität bekommen. Sie waren Kinder des höchsten Gottes. Sie waren seine Geschöpfe. Absolut wunderbar gemacht, so steht es in der Schrift. Und sie waren dadurch durch die Herrlichkeit Gottes beauftragt, zu gestalten, das Leben zu genießen. genießen. Ja, doch. Sie durften das Leben genießen. Sie durften entdecken, was Schönes und Gutes alles da ist. Absolut genial. Und ihr wisst, wie das geendet hat. Katastrophe. Dicker Kopf, durchgezogen wie in jedem Ehestreit. Einer hat einen dicken Kopf, der andere auch, und jeder macht sein eigenes Ding. Die Herrlichkeit Gottes war verloren gegangen. Aber dann können wir nachlesen, als dann schließlich das Volk berufen wurde, herausgerufen wurde. Da kam diese Herrlichkeit Gottes in die Stiftshütte hinein, später in den Tempel, und sie kam mit einer solchen Macht, dass selbst die Priester, die Heiligen, die sich geheiligt hatten, nicht hinzutreten konnten, weil dieses Gewicht Gottes, so heißt es nämlich auch, in den Tempel hineinkam. Was für ein Ding! Gott kommt zu seinem Volk. Man konnte mit ihm auskommen, man konnte mit ihm reden, man konnte Wegweisung erfahren. Man hat die Identität bekommen. Das Volk Israel hat sich dadurch definiert, dass sie den Gott der Ewigkeit auf ihrer Seite hatten. Was für ein Ding! Sie hatten dadurch ihre Berufung, Gottes Größe und Schönheit zu zeigen in der Welt. Und sie hatten den direkten Kontakt. Diese drei Dinge der Herrlichkeit Gottes, sie waren da. Und dann, ihr wisst es, wie es passiert, dann auf einmal, das kannst du in Samuel nachlesen, weil die Menschheit so doof ist und so einen dicken Hals hat und ihr eigenes Ding geht, ist die Herrlichkeit Gottes nach und nach gewichen. In Hesekiel wird es sehr deutlich beschrieben. Was für ein Ding! Die Herrlichkeit ist vorbeigegangen. Sie war nicht mehr da, sie ist aus Jerusalem nach und nach gegangen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Und manche Ausleger sagen, erst dann, wenn er wiederkommt, kommt diese Herrlichkeit wieder auf sein Volk und auf Jerusalem zurück. Aber dann lese ich in der Schrift, dann kommt Jesus. Und wie war das mit den Hirten? Und die Herrlichkeit kam zu den Hirten. Jesus ist gekommen. Jesus hat die Schuld weggenommen, ist gestorben, auferstanden. Und dann kommt der Heilige Geist, wird ausgegossen. Und die Herrlichkeit Gottes lagert sich. Und das kann man ja heute auch noch in den Erweckungsgeschichten nachlesen. Wenn diese Herrlichkeit Gottes zurückkam, dann konnten die Leute nicht mehr stehen im Gottesdienst. Dann kam auf einmal die Sündenerkenntnis wieder, schlagartig war sie wieder da. Also die Herrlichkeit scheint verloren gegangen zu sein. Paulus drückt das aus, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott gegeben hat. Die verlorene Herrlichkeit, ich habe es genannt, das erste, die Behausung Gottes unter den Menschen. Das zweite, die Identität, ich bin ein Kind Gottes. Weil in Johannes steht geschrieben, dass Jesus gesagt hat, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und wir haben sie wieder verloren. Und dann kommt die Berufung wieder. Die Berufung, als Kind Gottes zu leben. Wenn ich lese, ich mache alles neu, dann würde ich mir wünschen, dass ich die Auslegung so verstehe, dass er die Herrlichkeit Gottes wieder in mein Leben hineinbringt. Herrlichkeit nicht nur im Gottesdienst, dass wir vielleicht gar nicht mehr durch den Eingang richtig Andreas begrüßt, weißt du, und dann liegst du am Boden, weil die Herrlichkeit Gottes sich so gelagert hat. Du bist umgefallen, nicht weil dich jemand umgeschubst hat oder Toronto-Segen unterwegs war, sondern weil die Herrlichkeit Gottes sich lagerte und du dir bewusst bist, wer ist er und wer bin ich? Und dass du dann merkst, wie er dich aufhebt und sagt, du bist mir alles wert. Was wäre, wenn Gott in diesem Jahr uns ganz neu seine Herrlichkeit erleben lässt. Ich meine das nicht nur in den Lobpreisliedern, in der Gottesdienstgestaltung, wie auch immer, sondern ich meine, dass wir wieder lernen müssen, was es heißt. Ich habe diesen Bibelvers herausgesucht. Denn ich glaube, die Herrlichkeit kann heute und jetzt schon anfangen, weil geschrieben steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diesen Vers, den man eigentlich auswendig lernen sollte. Das heißt, wenn die Gegenwart Gottes kommt, dass wir erneuert werden, dass wir umgestaltet werden, von innen nach außen. Das würde ich mir wünschen, dass uns das mehr denn je geschieht, dass die Herrlichkeit Gottes sich wieder lagert, nicht nur in meinem Privatleben, dass ich von Neuem geboren werde, neu wieder erneuert werden innerlich, dass es sich weitergeht in die Familie hinein, wo immer Streit, Trennung, Egoismen, wo alles verloren gegangen ist, was die Herrlichkeit Gottes eigentlich auszeichnet, dass das wieder kommt. Ich möchte wieder träumen, dass in diesem Jahr Gottes schenkt, dass es durch unsere Gemeinden geht, dass nicht unser Programm das Wichtige ist. Wisst ihr, wenn die Herrlichkeit Gottes, hat mal jemand gesagt, nachdem die aus dem Tempel raus war in Israel, da haben die noch die goldenen Gefäße gehabt. Da haben die noch die ganzen Regularien eingehalten, wie die Priester kommen mussten, aber die Herrlichkeit war nicht mehr da. Und manchmal denke ich mir, das ist wie bei uns in unseren Gemeinden. Wir haben alles wohl geordnet, wir haben unsere Liturgie, wir wissen, wie alles gehen soll. Wir haben unsere Chorusse, wir haben unsere Lieblingsstellen, wir haben unsere Lieblingsgottesdienstbesucher. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr da. Wir machen alles nach vorn noch weiter. Und manchmal haben wir sogar mehr Erfolg, weil wir meinen, wir machen was ganz Modernes. Aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht da. Erfolg einer Gemeinde misst man nicht am Gottesdienstbesuch, sondern ob die Gegenwart Gottes da ist. Die Nachfolge von Jesus misst du nicht daran, ob du alle Gebote einhältst, sondern ob das in dir lebt durch den Heiligen Geist. Und wie hat jemand gesagt, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann wird meistens noch die gesamte gottesdienstliche Ordnung zerstört. Siehe Azusa Street oder die Erweckungsbewegung. Und ihr Lieben, wenn ich mir für dieses Jahr was wünschen würde, dass wir nicht nur eine gewisse Ordnung im Gottesdienst haben, das ist immer wichtig, aber dass der Heilige Geist so kommt und die Herrlichkeit Gottes sich so lagert, dass wir als Ältesten nicht mehr wissen, wie wir das handeln sollen. Diese Verlegenheit möchte ich wieder haben. Merkt ihr, was erneuert werden muss? Erneuert werden muss bei mir. Das fängt ja bei mir an, dass ich nicht morgens aufstehe und mein Programm des Tages haben will, sondern sagen, Herr Jesus, was möchtest du denn heute? Was könnten wir denn zusammen machen? Dass ich ganz neu meine Identität wieder in ihm habe, dass egal, wer mich beleidigt, wer mit mir komisch umgeht, der mir ein komisches Ding sagt, ach, macht mich ja nicht, ich bin Kind Gottes, ich bin adlig, ich bin von Gottes Gnaden. Ich habe blaues Blut. Versteht ihr? Das sind doch die Dinge, die wichtig sind im Leben. Wenn dir jemand sagt, Mann, du hast krumme Beine, du bist zu langsam, du bist zu doof, sag ich, macht mir gar nichts, ich bin Kind Gottes. Den höchsten Adel, den ich je bekommen kann, diese Identität. Und aus dieser Identität, aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus, kann ich das Leben gestalten. Da kann ich meinen Nächsten sehen und kann mit ihm umgehen. Ich kann mich freuen, dass es ihn gibt. In dieser Herrlichkeit wird Lobpreis und Anbetung auf einmal ganz einfach. Deswegen so Glaubenssehnsucht für 2026. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich sage, Jesus, bei mir muss eine Menge erneuern. Manches ist so abgenutzt, abgefahren, zur Routine geworden. Ich weiß schon, welche Gebete man von hier vorne formuliert. Ich weiß, wie man die Chorusse singt. Mit mir könntest du eigentlich zufrieden sein. Nee, sagt Gott, ich will was Neues machen. Und ich habe gedacht, vielleicht will er doch anfangen mit uns. Dass er nicht nur als Trost für unmögliche Sachen wie Krankheit, Sorgen und so weiter, sagt, ich mache alles neu, dass er mich da ermutigt, nicht durchzuhalten, sondern wieder Hoffnung gibt, sondern dass er sagt, ich möchte mit dir was Neues im Leben anfangen, heute und jetzt, nicht erst in der Ewigkeit. Da kommt es in die Vollkommenheit. Ich würde mir wünschen, dass die Herrlichkeit Gottes so kommt, dass mein Handeln, meine Herausforderung von ihm geprägt ist. Da sage ich, bin ja schon da, Paul. Geh mit mir. Ich will mit dir unterwegs sein, mit dir zelten, um das richtig deutlich zu sagen. Und das Dritte, meine Erwartung, dass es ein Jahr des Heiligen Geistes wird. Ich drücke so ein bisschen, es sind ja kleine Gemeinde heute hier, nicht? So ein bisschen mein Herz aus. Ich stelle manchmal fest, dass wir in Gottesdiensten bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Und dann denke ich mir, jetzt müsste eigentlich ein kompletter Zungengesang quer durch die Gemeinde gehen. So pfingstmäßig. Da müsste hinten jemand aufstehen und sagen, ich möchte euch sagen, was der Herr euch sagen will. Sagt was. Und vorne steht einer auf und sagt, ich habe genau verstanden, was er gesagt hat. Habe ich lange nicht mehr erlebt. Ich weiß aber, das gibt's. Dass die Herrlichkeit Gottes sich so in den Gottesdienst lagert, dass wir sagen, egal was vorne angestimmt ist, jetzt werden wir in neuen Sprachen ihn anbeten. Und wer es noch nicht hat, der singt eben 35 Mal hintereinander Halleluja, das ist in jedem Fall richtig. Nicht als schlechtes Gewissen, sondern dass der Heilige Geist wieder auf uns kommt und Raum bekommt in uns. Und manchmal denke ich mir, wir sind mutlos geworden und dämpfen den Geist, indem wir sagen, wir müssen unsere gottesdienstliche Ordnung beibehalten. Könnte es sein, wenn ich im neuen Jahr, in diesem Jahr irgendwann die Gottesdienstleitung habe, könnte sein, ich nehme mir das jedenfalls vor, ob ich das umsetze, weiß ich nicht, ob ich mich dann fürchte, sage ich, so, jetzt haben wir hier vorne genug, jetzt wird einmal geübt, in anderen Zungen Gott zu preisen. In Geheimnissen, die nur er versteht. Und wie gesagt, wer es nicht kann, ist kein Makel, sondern dann fang an, dich neu danach auszustrecken und sag, ich will auch. Und dann fangen wir an. Oder das Nächste, wir haben ein Seminar gehabt über die Geistesgaben. Ja, wo haben wir sie denn dann? Ja klar, Carola kommt ab und zu nach vorne, ja. Aber ich lese, dass Paulus betet, dass am besten jeder in der Gemeinde das machen könnte. Wo übst du noch? Ich meine, ich übe immer dann, wenn ich dir sage, was bei dir nicht funktioniert. Aber das ist nicht unbedingt Reden Gottes, das ist Dummheit und Taktlosigkeit, die ich manchmal an den Tag lege. Ich möchte mir wünschen, dass wir ein Jahr des Heiligen Geistes haben, damit sich die Herrlichkeit Gottes in unseren Gottesdiensten so manifestiert, dass wir sie mit nach Hause nehmen können. Von der Azusa Street wird ja berichtet, dass die Wolkensäule Gottes manchmal so in den Gottesdienstraum kam, dass die Kinder Flaschen mitgenommen haben, um die Wolkensäule aufzunehmen und mit nach Hause zu tragen. Dass die Herrlichkeit Gottes so kam, dass die Feuerwehr kam, weil sie dachten, die Kirche wird abgefackelt, aber das war der Heilige Geist, der mit seiner Gegenwart so kam. Und das in der weltlichen Presse ist es berichtet. Die mussten unverrichtete Dinge widerfahren. Was heißt es, wenn diese Gegenwart Gottes kommt? Haben wir da noch Hunger nach oder sind wir schon so abgewöhnt in unseren Gottesdienstgestaltungen? Ich glaube, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, dann kann es heute und jetzt und hier schon anfangen in dieser Zeit. Aber die Frage ist, habe ich noch Erwartungen daran? Oder sage ich, ist alles für die Ewigkeit, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Wenn alles rund erneuert ist? Ich habe Sehnsucht danach. Weil die Herrlichkeit Gottes habe ich mit meiner Dummheit verloren. Aber ich lese dann auch im Römer 3,24 und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und hiermit möchte ich meine Botschaft zur Jahreslosung abschließen. Wir können uns jetzt natürlich mächtig bemühen, alles richtig zu machen. Ich sage dir, das wird es nicht bringen. Du wirst nur verknistert unterwegs sein, aber du kannst dich ganz neu ausliefern und sagen, ich möchte, Herr Jesus, hier bin ich. Wir können uns jede Menge fromme Werke auferlegen, dann haben wir vielleicht den äußeren Schein, als würden wir das Ganze hervorbringen wollen, aber das wird es nicht schaffen. Sondern wenn es geschieht, dann geschieht es durch Gnade. Durch Gnade, durch die Erlösung, die geschehen ist, dass der Herr Jesus kommt. Nicht durch unser Verdienst, sondern die Herrlichkeit Gottes kommt, weil Gott spricht, siehe, ich mache es neu. Meine guten Vorsätze für dieses Jahr habe ich erst gar nicht gefasst, weil ich denke, die schaffe ich sowieso nicht. Aber ich habe eine Sehnsucht im Herzen, dass vielleicht in diesem Jahr ich mehr von seiner Herrlichkeit wieder erleben darf. Dass die Herrlichkeit Gottes sich Bahn bricht. Amen. Herr Jesus, hier habe ich meinen Mund vollgenommen und versucht zu erklären, was ich unter deinem Wort verstanden habe, aber du bist ja souverän. Ich möchte den Trost und die Ermutigung für die Ewigkeit gerne mitnehmen. Aber ich möchte dir auch sagen, ich möchte wieder neu auf deine Herrlichkeit warten, dass die sich Bahn bricht. Dass ich merke, du wohnst in und mit uns. Dass ich merke, dass meine Identität nicht durch tolle Seminare kommt, sondern weil du mich gerettet hast und erlöst hast. Und ich möchte ganz neu meine Berufung aus dieser Herrlichkeit herausnehmen, zu gestalten, solange du mich atmen lässt auf dieser Erde. So bitte ich das für mich ganz egoistisch, aber ich bete es auch für die Gemeinde, dass du uns dieses Los gibst, deine Herrlichkeit in diesem Jahr ganz neu zu erleben. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns. Amen. Vielleicht können wir dieses Lied nochmal singen. Komm, Heiliger Geist. Und wer sagt, danach sehne ich mich eigentlich auch. Vielleicht, wenn ich euch nachher mit dem Segen verabschiede, wünsche ich euch nicht ein gesundes neues Jahr, ein glückliches neues Jahr, sondern ich wünsche euch, dass die Herrlichkeit Gottes euch erfüllen möge, das ganze Jahr hindurch. Amen.